Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die antike Religion der Griechen mit Zeus und Hera und Poseidon. Oder die Religion der Römer mit Jupiter, Mars und dem Kaiserkult. Oder auch das arianische Christentum der Germanen. Das sind nur drei Beispiele für Religionen. Die kennen wir heute noch, die werden aber nicht mehr praktiziert. Sie wurden von anderen Religionen verdrängt, sind also untergegangen. Zumindest nach der Definition von Hartmut Zinser. Hartmut Zinser ist Religionswissenschaftler und Religionshistoriker. Seit 1984, mit kurzer Unterbrechung, ist er Professor an der Freien Universität in Berlin. Inzwischen ist er fast 79 Jahre alt. Vor 12 Jahren wurde er pensioniert. Er ist aber nicht untätig, hat gerade ein neues Buch vorgelegt. Da geht es eben um den Untergang von Religionen und Säkularisierung, so lautet der Titel. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Guten Morgen, Herr Zinser.
Guten Morgen.
Herr Zinser, 1984, also vor fast 40 Jahren, da haben Sie schon mal eine Tagung veranstaltet zum Untergang von Religionen. Jetzt also das neue Buch zu diesem Thema. Sind in der Zwischenzeit Religionen untergegangen?
Ja, sehr viele sogar. Und zwar der Anlass der Tagung war damals das Reden über die sogenannten neuen Religionen oder religiösen Bewegungen. Und dann sagten wir uns, wenn es also neue gibt, wo sind denn dann die Alten? Was passiert mit den Alten? Das Thema Untergang von Religionen ist kein Thema, das in der Religionswissenschaft behandelt wird. Also seitdem, ich habe damals nach der Tagung ein Band publiziert, ein Sammelband, und seitdem ist noch ein Sammelband erschienen, jetzt vor 2 Jahren, und darüber ist nichts gesprochen worden. Aber wenn man die Geschichte anguckt, näher anguckt, findet man eine Fülle von Religionen, die untergegangen sind.
Es gibt also viel Dynamik in der Welt der Religionen. Wann sehen Sie denn eine Religion als untergegangen an?
Ich würde eine Religion als untergegangen ansehen, wenn sie nicht mehr gemeinschaftlich handelt und agiert. Religionen sind eine moralische und solidarische Gemeinschaft, und wenn die nicht mehr funktioniert, dann ist die Religion untergegangen.
Die Religionsgemeinschaft ist dann also weg.
Ja.
Was bleibt denn, wenn eine Religion untergegangen ist?
Oh, das ist sehr unterschiedlich und sehr kompliziert. Also von den antiken Griechen und Römern, da haben wir Tempel, wir haben Kultorte wie Delphi oder Olympia, also Gebäude haben wir. Und in Rom gibt es eine ganze Menge Gebäude, die dann von den christlichen Kirchen weiter benutzt wurden. Andere sind umgewandelt worden und schließlich eine ganze Reihe sind als Steinbruch verwendet worden. Das bleibt, dann bleiben, wenn sie geschrieben hat, die Religion, dann bleiben ihre Schriften. Von den Griechen und Römern kennen wir eine Unmenge von Autoren, und die sind in unseren Bildungskanon übernommen worden, sind also ihres religiösen Charakters beraubt. Dann haben wir schließlich noch Kunstwerke, die aus der Antike stammen, zu denen Karl Marx irgendwie, ich zitiere nicht ganz wörtlich, gesagt hat, sie sind also das bleibende Vorbild und normsetzende Muster, auch noch heute. Gut, das sagte er vor 180 Jahren oder so. Aber als Religion, als Gemeinschaft, in der sich die Menschen aufeinander solidarisch und moralisch beziehen, gibt es die antiken Religionen nicht mehr.
Also, das Materielle bleibt, Kunstwerke, Bauwerke, das Schriftliche bleibt. Ich würde mal vermuten, was auch bleibt oder irgendwie weiterlebt, sind religiöse Ideen, Symbole und so weiter.
Ja, das ist richtig. Sie bleiben auch, wenigstens die Begriffe. Also nehmen Sie den Begriff Pontifex Maximus. Das war der Titel des obersten Priesters des antiken Roms. Der hat, also seit Augustus hatte ihn der Kaiser.
Der große Brückenbauer, ja.
Ja, das kann man so übersetzen, vielleicht auch Wegebauer. Darüber streiten sich. Es gibt noch eine andere Ableitung, nämlich sagt Pontifex ist derjenige von Facere, der opfern darf.
Ah.
Und opfern kann. Und das war eine seiner Hauptaufgaben, die Opfer durchzuführen. Und davon ist natürlich nichts gegeben. Kein Mensch opfert mehr jetzt an irgendeiner dieser Plätze, Orte der Antike. Aber den Begriff hat dann 460 etwa der römische Bischof übernommen, und der lebt weiter. Dann haben wir noch weitere Begriffe. Tabernakel. Tabernakel ist eigentlich die Augurenhütte. Das heißt, ein Augur, das war ein Wahrsagepriester, hat seinen Bretterverschlag, kann man das vielleicht nennen, der nach einer Seite offen ist, und da hat er sich hingesetzt und die Vögel beobachtet, um ein Zeichen von den Göttern zu erhalten. Und heute ist also die Tabernakel, das Schränkchen in der katholischen Kirche, das Schränkchen, in dem die nicht konsumierten Hostien aufbewahrt werden. Das ist natürlich was völlig anderes. Oder auch, es ist in der Synagoge der Torahschrein, wo die Tora aufbewahren wird, wird auch Tabernakel gesagt. Also die Begriffe ließen sich fortsetzen, aber es wird heute meistens darunter was völlig anderes verstanden. Was Gleiches verstanden wird, zum Beispiel die Monatsname. Also Januar ist der berühmte Janus, Februar Febris, März ist Mars, Mai ist Maya, eine alles römische Götter, Juno ist die oberste Göttin, Juno, und dann geht es allerdings anders weiter. Also da ist sozusagen noch eine gewisse Identität vorhanden, aber zugleich ist da auch sehr viel geändert worden, denn die Römer kannten keine Sieben-Tages-Woche. Stattdessen wurde die Sieben-Tages-Woche eingeführt. Das heißt, der Gottesdienst war immer am siebten Tag und der war der arbeitsfreie Tag. Und wer an diesem Tag arbeitete, der machte sich verdächtig. Also ob es von Religionsfreiheit, man von Religionsfreiheit in der Antike sprechen kann, bin ich nicht ganz sicher. Aber es gab eine Vielzahl von Religionen und man war tolerant. Allerdings war das eine repressive Toleranz, wie Hubert Kanzig das genannt hat, und hat den Kaiser gebeten, dafür zu sorgen, dass keine Sondergemeinschaften entstehen, denn die wären für eine Monarchie gefährlich, so berichtet und Dio Cassius in seinem Geschichtswerk.
Dann ist aber eben doch die eine Sondergemeinschaft entstanden oder mehrere, das Christentum. Darauf wollten Sie vielleicht gerade kommen, ja? Wie nämlich dann die römische Religion tatsächlich untergegangen ist, das würde ich vorschlagen, dass wir uns das mal anschauen jetzt als Beispiel.
Ja, also zunächst einmal zum Christentum. Das Christentum breitete sich langsam aus und es hatte offen, war eine völlig andere, inhaltlich andere Religion als die tradierten Religionen. Außerdem muss man Folgendes berücksichtigen: Die Römer hatten ja alle Völker erobert. Und das heißt, die Götter haben die Menschen nicht schützen können. Und Eroberung bedeutete für viele Menschen Sklaverei und Dislozierung. Die wurden meinetwegen in Syrien gefangen genommen und dann in Spanien auf den Latifundien eingesetzt. Und damit waren auch die sozialen Beziehungen zerstört. Und die Menschen, die nun irgendwo im Römischen Reich disloziert waren, die suchten natürlich Gemeinschaften, fanden das dann auch. Und da gab es also nicht nur das Christentum, da gab es also auch noch weitere Gemeinschaften. Der Isis-Kult war zum Teil auch verbreitet. Und so dienten diese Religionsgemeinschaften der Gemeinschaftsbildung. Und es bildeten sich eigentlich eine Vielzahl von Christentümern heraus, zum Teil auch mit heftigen Widersprüchen, weil jeder sich so erinnert an Christus, wie er ihn erlebt hat, und nicht jeder erlebt das Gleiche gleich. Und das Christentum hatte die Schwierigkeit in den ersten Jahrhunderten, sich irgendwie auf eine einheitliche Position zu verständigen oder einheitliche Positionen zu verständigen. Das dauerte etwa zwei Jahrhunderte und dieser Prozess war eigentlich in gewisser Weise abgeschlossen, erst durch das Konzil von Nicea 325 nach, das aber eben vom Kaiser Konstantin einberufen worden war, nicht von den Bischöfen oder von der Kirche. Und da wurde also das Glaubensbekenntnis beschlossen als einheitliches. Und da ging es natürlich auch um inhaltliche Positionen, nämlich das Verhältnis von Gott Vater und Gott Sohn und Heiligen Geist. Und der Streit in der damaligen Kirche war, sind die gleich oder sind die ungleich? Und Arius, ein Bischof aus Alexandria, vertrat die Ansicht, nein, sie sind subordinatisch, also untergeordnet. Gott Sohn ist nicht gleichrangig wie Gott Vater. Im Heiligen Geist hat er sich da, glaube ich, nicht geäußert. Und das war ein Streit, wo dann die verschiedenen Gemeinschaften aufeinander gingen, mit Latten und bürgerkriegsähnliche Zustände herrschten. Und das wollte Konstantin nicht und sagte, jetzt sollen sich die Kirchen mal zusammensetzen und sollen eine einheitliche Position entfalten.
Konstantin, der damalige römische Kaiser.
Der römische Kaiser Konstantin. Und es gibt dann viele Sagen über, wie er christianisiert worden sei. Das ist wahrscheinlich alles, vieles davon erfunden. Das lässt sich jedenfalls nicht belegen, aber das macht auch nichts. Konstantin sah, er braucht irgendwie eine ideologische oder eine weltanschauliche Grundlage für das Reich. Und das Römische Reich hatte nämlich sowas nicht, außer im Kaiserkult. Und der Kaiserkult war nun etwas marginal. Die Leute waren gleichzeitig, hingen sie ihren eigenen lokalen Göttern an, und Religionen geben Antworten auf Fragen der Menschen, wie soll ich leben, was darf ich tun, was darf ich nicht tun. Diese Antworten unterscheiden sich aber, wie wir auch noch heute feststellen können. Und deswegen ist eine Vereinheitlichung ganz sinnvoll für eine moralische Gemeinschaft und für eine solidarische Gemeinschaft. Und natürlich auch für die Regierung ist es einfacher, wenn die Menschen alle das Gleiche denken und oder etwas ähnlich denken. Und so gab es dann nach Konstantin heftigen Streit, bis 380 dann der Kaiser Theodosius gesagt, jetzt ist Schluss. Und er hat alle anderen Religionen verboten und auch alle Gruppen innerhalb des Christentums, die nicht den Lehren des Bischofs von Rom, Alexandria und, ich glaube, Antiochia, war es noch anhingen.
Also wenn man das zusammenfasst, die antike römische Religion ist untergegangen, habe ich rausgehört bei Ihnen, weil sie nicht mehr diesen Zweck erfüllen konnte, das Römische Reich ideologisch zu tragen und da eine andere religiöse Idee aufgekommen ist, das Christentum, wo die Herrscher offenbar den Eindruck hatten, mit dieser Religion können wir besser unseren Staat zusammenhalten, was dann ja aber trotzdem nicht geklappt hat.
Das ist ein großes Problem der christlichen Geschichte. Die antike römische Religion ist, wie ein französischer Religionswissenschaftler gesagt hat, mort et par décret. Also durch das Verfügung des Kaisers. Und diese Maßnahmen des Kaisers waren hart. Wer also irgendwie opferte, der konnte in die Bergwerke oder auch zum Tode bestraft werden. Das haben die Bischöfe verlangt, also von den Kaisern, und während die Arianer zum Beispiel, die Anhänger von Christus als nachgeordnet, die sind untergegangen, auch gewaltsam durch die in der Geschichte zum Untergang gebracht worden.
Ja, auf diese Arianer wollte ich jetzt auch nochmal eingehen. Also wir schließen die Römer kurz ab. Die Kaiser haben ihre eigene bzw. ihre vorherige Religion verboten. So kann man es ganz einfach zusammenfassen. Die Götter haben jetzt nur in den Monatsnamen, die wir zum Beispiel heute haben, überlebt. Und natürlich in der Erinnerung. Und auch nur einige Göttinnen und Götter. So, jetzt die Arianer. Sie haben sie jetzt schon mehrfach erwähnt. Ich versuche mal ganz kurz das Charakteristikum des arianischen Christentums zusammenzufassen. Das wesentliche Merkmal ist, soweit ich weiß, die Trinitätslehre wurde abgelehnt. Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist, das ist Gott in drei Personen. Da haben die gesagt, das ist Quatsch, und sind auf die anderen, wie sie das eben beschrieben haben, gewaltsam losgegangen, die das behauptet haben. So, dieses arianische Christentum, das hat sich bei den Germanen zunächst verbreitet, noch vor dem katholischen Christentum, das eben die Trinitätslehre kennt und hochhält. Das ist etwas, was heute, glaube ich, weitgehend in Vergessenheit geraten ist, dass hier mal die Germanen zunächst Arianer waren. Wie ist dann dieses arianische Christentum hier wieder untergegangen?
Also Wulfila war sozusagen der Missionar der Germanen, der erste, und der war Arianer und hat sozusagen da im Norden oder im Osten die germanischen Völker christianisiert. Also die Goten, die Langobarden, die Vandalen, etliche andere mehr. Und die errichteten auf dem Territorium des Römischen Reiches, errichteten sie eigene Herrschaften, die den Kaiser anerkannten oder auch nicht. Und haben arianische Positionen vertreten. Und dann hat schließlich Justinian das gewaltsam zurückerobert und hat den Arianismus verboten. Und so ist es gegangen mit im Westen dann mit allen germanischen Reichen. Die haben sich zum Teil selber die Herrscher zum römischen Katholizismus bekannt, zum Teil aber wie die Langobarden, die wurden dann auch besiegt. Und diese sind ziemlich gewaltsam alle dem römischen Katholizismus unterworfen worden.
Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Tag für Tag im Gespräch mit dem Religionswissenschaftler Hartmut Zinser. Herr Zinser, ich würde jetzt gerne in der Geschichte mal ein paar Jahrhunderte nach vorne springen, in eine Zeit, die wir heute als Säkularisierung bezeichnen. Die hat vor rund 300 Jahren begonnen, im Zeitalter der Aufklärung, und die dauert ja bis heute an. Aber Sie stellen fest, die Säkularisierung hat noch keine einzige Religion vollständig zum Untergang gebracht. Warum ist das so?
Also es war eine der Überraschungen, die, als ich anfing, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, da ging ich eigentlich von den, oder hatte ich gehört im Kopf, die Thesen von Karl Marx und Friedrich Engels, die Religionen werden absterben. Und solche Theorien gab es ja mehrere. Und man hatte da im 19. Jahrhundert gesehen, dass die Französische Revolution eine Trennung von Staat und Kirche und dabei die Kirche aus ihren Machtpositionen verdrängt hat. Und das setzte sich dann weitgehend fort im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert. Und zwar ging das parallel mit der Industrialisierung. Und durch die Industrialisierung änderten sich die Lebensverhältnisse. Und die Kirchen haben offensichtlich darauf bis heute nicht richtig zu reagieren vermocht. So wurden immer mehr Bereiche, die früher irgendwie in der Religion verhandelt wurden oder gemacht wurden, in den politischen Bereich überführt. Und das ist eine Form der Säkularisierung. Sowas gab es immer in allen Religionen. Aber in Europa hat der Übergang aus dem kirchlichen Bereich in den weltlichen Bereich solches Maß angenommen, dass man von einem säkularen Zeitalter spricht. Die französische Revolution hat in ihr Programm aufgenommen die Freiheit aller Religionen. Die russische Revolution auch. Das wird häufig vergessen. Allerdings hat sich in Frankreich die Kirche auf die Seiten der Konterrevolution geschlagen und genauso in Russland. Und deswegen kamen sie in heftigen Konflikt und haben dann heftige Maßnahmen gegen die Kirchen ergriffen. Allerdings ist es ihnen nicht geglückt, weder in Frankreich noch in Russland noch in einem anderen der früheren sozialistischen Staaten, die Religion wirklich zum Untergang zu bringen.
Die Religion, in diesem Fall die Kirchen, haben sich also behauptet im Sozialismus, der eben teilweise wirklich antireligiös daherkam. Was ist es denn? Oder kann man sagen, Religionen sind hart im Nehmen?
Also die Religionen sind sicherlich auch hart im Nehmen. Wenn man einmal eine religiöse Überzeugung hat, wechselt man die eigentlich auch nicht so leicht. Aber wir müssen uns klar machen, das wissenschaftliche Weltbild gibt auf sehr viele Fragen der Menschen keine Antworten. Der Sinn des Lebens ist nicht gewiss. Die Zufälle, die eintreten, gibt es auch keine Erklärung. Und es gibt sehr viele Bereiche in unserem Leben, auf die die Wissenschaft keine Antworten haben oder keine tröstlichen Antworten haben.
Also das, was Religionen so beharrlich, so anpassungsfähig, so widerstandsfähig macht, das sind die Menschen, die Gläubigen und deren Fragen und die Antworten, die sie darauf trotz allem eben in den Religionen finden.
Ja, ich würde ja noch ein bisschen was ergänzend sagen. Es sind nicht nur die Gläubigen, sondern es sind auch die Ungläubigen, die dann bei je nach Lebenssituation ein Bedürfnis nach solchen Tröstungen, nach solchen Antworten haben. Das kann man etwa daran sehen, die Ausbreitung von Esoterik und Okkultismus. Und mein Eindruck, also mehr persönliche Einzeleindrücke, also ich kann das statistisch nicht rechtlich erhärten, ist, dass die Leute heute plurireligiös sind. Sie gehen meinetwegen zu Weihnachten und Ostern in die Kirche und am nächsten Wochenende nehmen sie an einer schamanistischen Seance statt oder bedienen sich der Tarotkarten oder gehen an einen hinduistischen, buddhistischen Kultus. Und sie wechseln zwischen den verschiedenen Religionen und religiösen Veranstaltungen. Das ist auch möglich bei uns, weil durch die Französische Revolution war Religionsfreiheit ja erklärt. Und man entdeckte sehr schnell, dass die Religionsfreiheit ja nicht nur bedeutete, dass man eine Religion wählen kann, worum es zunächst ist, sondern auch eine Religion anbieten kann. Und es hat sich seitdem ein Markt der Religionen herausgebildet, denn ein freies Angebot und eine freie Wahl, Kundschaft ist eben ein Markt. Und das ist ein großes Problem für viele Neugründungen. Leute haben irgendeine Idee, solche Ideen und Gurus oder wie immer sie sie nennen wollen, gab es in der Religionsgeschichte immer. Häufig haben sie keine Anhänger gefunden, aber manchmal wurden sie auch verbrannt. Die Religionsgeschichte ist eine Gewaltgeschichte. Aber heute findet das nicht statt, aber er muss sich mit seinem Angebot behaupten. Und bei diesen sogenannten neuen Religionen ist es eben so, dass die vielfältig nicht einmal in die zweite Generation gekommen sind. Also sie haben es nicht geschafft, ihre Kinder für sich zu bewerben. Wenn ich meine Studenten heute frage, wer ist denn Bhagwan, wer ist Moon, wer ist Sai Baba, dann zucken die mit den Schultern und kennen die gar nicht mehr, die vor 30, 40 Jahren in aller Munde waren und man erwartete oder manche erwarteten, dass die alternative Religion sein. Nein, das ist nicht richtig. Und die Antworten, die diese Gemeinschaften gegeben haben auf die Fragen der Menschen, sind vielleicht in einem gewissen Lebensalter, weil es Protest gegen die Eltern ist, Protest gegen die Gesellschaft, was weiß ich, andere Formen von Sexualität gesehen wurde. Und sobald die Menschen aber in Arbeit und in feste Beziehungen kommen, dann auch Kinder haben, eine Familie gründen, da ist mit diesen Regeln und Vorschlägen nicht mehr viel anzufangen. Und sie verlassen diese Gemeinschaften oder werden vielleicht fördernde Mitglieder und zahlen vielleicht was. Aber man kann beobachten, dass ein Großteil dieser Angebote, die es gab, verschwunden sind mittlerweile. Und das wird auch weiter so gehen. Der Guru oder der Gründer, neue religiöse Virtuose, wie Max Weber gesagt hat, den er auch kommen sah, aber er sagte zugleich, der ist noch nicht da. Der ist eben nicht da, der in der Lage ist, tatsächlich ein religiöses Revival, würden die Amerikaner sagen, in Gang zu setzen. Die waren bisher alle mehr oder weniger vergeblich, diese Neugründungen.
Viele Religionsgemeinschaften haben also offenbar eine recht kurze Halbwertszeit. Lassen Sie uns zum Schluss, Herr Zinser, nochmal auf ein Fazit Ihres Buches schauen. Sie schreiben da, dass Sie also den Eindruck gewonnen haben, dass nur eine Religion, eine frühere Religion, zum Verschwinden und zum Untergang bringen kann, aber dass das eben nicht weltliche Theorien, die Wissenschaft und politische Ideologien können. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Sie haben diesen Schluss aber im Konjunktiv formuliert, könnte. Warum so vorsichtig?
Naja, Wissenschaftler sind ja keine Propheten und wir wissen nicht so genau. Und es könnte so viel passieren, dass sich noch ändert, dass das vielleicht doch mal anders aussieht. Aber ich kann sagen, überall auf der Welt, wo Regierungen versucht haben, eine Religion zu beseitigen, sind sie gescheitert. Auch in China, auch selbst in Nordkorea, sie sind gescheitert und deswegen sage ich, ich sollte vorsichtig sein, will auch vorsichtig sein. Vielleicht fällt ja irgendjemand mal was ein, was er anders macht und dann hat er mehr Erfolg. Ich glaube es aber nicht, weil die Wissenschaften und die Weltanschauung auf die vorhin schon genannten Fragen eben keine tröstenden Antworten haben. Und so wird es immer Menschen geben, die dieses Trostes bedürftig sind, auch mit Unglück und Krankheit oder bei Liebeskummer oder was auch immer. Und deswegen glaube ich, dass die Religionen weiter bestehen und die Zwangsmaßnahmen, die der Staat hat, der kann viel erreichen, aber das hat seine Grenzen, wie man eben in den Ländern des früheren Ostblocks gesehen hat.
Das sagt Professor Hartmut Zinser, Religionswissenschaftler und Religionshistoriker. Herr Zinser, haben Sie vielen Dank für das ausführliche Gespräch und Ihre Zeit.
Dankeschön, ich danke auch.
Und das Gespräch haben wir bereits am Montag aufgezeichnet. Das neue Buch von Hartmut Zinser, das heißt Untergang von Religionen und Säkularisierung. Es ist im Alibri Verlag erschienen, hat 140 Seiten und kostet 16 Euro.